Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum neuen Podcast, neuen Folge. Ich habe mir eine kleine Schaffenspause genommen und bin jetzt wieder da. Und heute habe ich ein sehr interessantes Thema, denn es heißt Bindungsangst. Und gerade bei der Bindungsangst ist es so, dass wir immer glauben, ach ja, mein Gott, die liebe Männerwelt ist da meistgehend von betroffen. Viele Frauen erzählen mir, dass Männer sich nicht festbinden können oder wollen. Aber nein, es ist ein Trugschluss. Genauso viele Frauen haben auch Bindungsängste. Und es ist auch bei der Frauenwelt sehr, sehr stark verbreitet. Man kann hier aber erstmal vorweg bei zwei Formen von Bindungsängsten unterscheiden. Denn bei der aktiven Bindungsangst, es gibt die aktive Bindungsangst und die passive Bindungsangst, gibt es eben die aktive Bindungsangst. Ist es so, dass man sehr schnell Beziehungen eingeht und auch Vollgas gibt und sich aber im Grunde genommen auch sehr, sehr schnell wieder entfernt und das beendet. Das bedeutet eben, dass man eigentlich aufgrund von Angst vor Verletzungen eben diese Beziehung ganz schnell wieder beenden möchte, weil man gar keine tiefen Beziehungen eingehen will, aus Angst vor Verletzungen. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass diese Angst uns treibt, verletzt zu werden und wir eigentlich dementsprechend dann die Beziehung selber beenden. Das ist eigentlich total verrückt. Auf der anderen Seite gibt es eben die passive Bindungsangst. Die passive Bindungsangst ist klassifiziert dadurch, dass man Menschen sucht, wo wir eigentlich im Grunde genommen schon wissen, dass sie uns verlassen werden. Also wir eigentlich einen Typ Mensch anziehen, wo wir wissen, das kann eigentlich überhaupt nicht klappen mit uns. Und wir werden auf jeden Fall diese Beziehung nicht als tragfähige Beziehung arbeiten können. Und das ist natürlich auch verrückt, denn wir gehen eigentlich Dinge ein, beziehungsweise Beziehungen ein, wo wir genau wissen, dass das keine Zukunft hat. Ist eigentlich auch eigentlich total crazy. Im Grunde genommen wissen wir ja dadurch auch, dass wir dadurch auch Menschen anziehen oder in unser Leben hineinziehen, wo wir genau wissen, dass diese Menschen uns keine tragfähige Beziehung bieten können. Und wir eigentlich mit dem Bewusstsein schon in diese Sache hineingehen, dass wir genau wissen, dass das nicht in unserem Interesse ist, dass wir eine tiefgehende Beziehung durch den Partner erlangen oder aber auch wir selber nicht erarbeiten können mit denen. Und ich selber weiß auch, dass ich oft zwischen beiden Formen hin und her geschwankt bin und hin und her gependelt bin, dass ich oft auch zum einen mir immer Partnerin gesucht habe, wo ich genau wusste, dass die Beziehung keine Zukunft hat, oder aber auf der anderen Seite ich mir Menschen ausgesucht habe, wo ich immer wieder Aspekte gefunden habe, diese Beziehung zu beenden, weil ich genau wusste, dass es nicht das ist, was ich eigentlich wollte. Und es hat ja auch viele Vorteile, wenn wir keine Beziehung führen. Im Grunde genommen sind ja Beziehungsängste auch dazu da, beziehungsweise die Ausformung der Beziehungsängste sind ja dafür da, dass wir eigentlich gar keine tragfähigen Beziehungen führen können. Welche Vorteile gibt es überhaupt, wenn wir keine Beziehung führen? Vielleicht fragt ihr euch das auch selbst mal. Welche Vorteile hat es überhaupt, Single zu sein? Ich glaube, dass auf der einen Seite natürlich der große Punkt ist, keine Beziehung zu führen, weil wir Angst vor Verletzungen haben. Das ist natürlich ein ganz eklatanter Punkt, weil wer lässt sich schon gern verletzen? Es tut weh, es hinterlässt Narben und das ist nicht das, was wir wollen. Wir brauchen natürlich auf der anderen Seite auch keine Rücksicht zu nehmen auf jemanden in unser Leben. Das heißt, wir können eigentlich unser autonomes Leben weiterführen, so wie wir eigentlich, wie wir es immer vorher geführt haben. Und wir haben natürlich auch innere Verletzungen, das kommt natürlich auch in der Arbeit des inneren Kindes zu tragen, dass wir im inneren Kind sehr viele oder in unseren inneren Kindern sehr viele Verletzungen haben, die natürlich auch in Beziehungen, wenn wir in Beziehungen gehen, natürlich auch wieder getriggert werden. Und wenn man bedenkt, dass wir die Störungen unserer Eltern eigentlich übernehmen, das bedeutet, dass wir alle toxischen Interaktionen und Beziehungskontexte, die wir im Eltern-Kind-Kontext erlernt haben, diese auch wieder in Beziehung tragen. Und wenn natürlich wir einen Partner haben, der diese toxischen Beziehungskontexte natürlich auch ausarbeitet und interagiert und agiert, dann führt es natürlich dazu, dass wir in der Partnerschaft unsere beide toxischen Beziehungskontexte ausinteragieren und agieren. Und das ist natürlich dann, führt natürlich dann eklatant zu Problemen und zu Spannungen in der Beziehung. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Trigger, die wir natürlich auch beim anderen wahrnehmen. Und wenn wir uns gegenseitig triggern, macht das die Sache natürlich nicht entspannter. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das sind eben die Verletzungen unserer alten Erfahrungen unseres Kindes, inneres Kindes. Und wir werden durch Vermeidungsverhalten natürlich nicht getriggert. Und dementsprechend können wir eigentlich oder haben oft das Gefühl, dass wir dann befreit leben. Was natürlich ein Trugschluss ist, weil wenn wir nicht in Beziehung gehen, fehlt uns natürlich dann auch dort in dem Bereich ganz, ganz viele Dinge, die total wertvoll sind. So, jetzt haben wir natürlich, müssen wir jetzt nochmal drauf schauen, inwieweit auch unsere Bindungsängste uns natürlich auch führen und auch leiten. Nämlich wir haben ja eigentlich die tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach tiefer Bindung und nach tiefer Liebe und Auseinandersetzung mit dem anderen Partner, der uns ja eigentlich auch weiterbringt und weiterhilft. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir ja eigentlich auch alles dafür tun, einen Partner zu finden. Aber unsere Bindungsängste stehen natürlich auch einer tiefgehenden und tragfähigen Beziehung stetig entgegen. Was können wir jetzt dagegen tun, dass wir eigentlich im Grunde genommen wieder die Werkzeuge dazu bekommen, überhaupt in Bindung zu gehen, in Kontakt zu gehen, in Interaktion zu gehen und vor allen Dingen in Kontakt mit uns selbst zu gehen. Und da ist natürlich die Arbeit mit dem inneren Kind voranzustellen, denn wir können, wenn wir tiefgreifende Bindungsängste haben, die aus unserer Kindheit heraus sich entwickelt haben, natürlich jene Probleme und Bindungsängste nicht im Jetzt lösen. Das heißt, wir haben immer die Hoffnung, dass wenn wir einen neuen Partner suchen oder finden, beziehungsweise finden, dass er unsere Bindungsängste auflöst und uns bei den Bindungsängsten auch hilft und dass er eventuell Antworten darauf hat, wie ich meine Bindungsängste auflösen kann oder er diese Bindungsängste für mich löst. Und gerade wenn wir zum Beispiel immer wieder versucht haben, starke Bindungen zu unseren Eltern aufzubauen und da nicht angedockt sind, dann haben wir natürlich auch immer den Entwurf, in der Beziehung zu denken, beim anderen irgendwie alles dafür tun zu müssen, eben da anzudocken und dass der andere das sieht, dass ich andocken kann und mir dabei helfen kann. Aber das ist ein Trugschluss, denn wir sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die uns wirklich helfen können, dass wir selber ein erfülltes Liebesleben oder partnerschaftliches Leben führen können. Denn wir müssen Kontakt zu uns selber finden und unser Bewusstsein eigentlich finden für uns selber, was uns bewegt und was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und das haben wir oft nicht bewusst, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Das müssen wir uns bewusst machen. Und das ist auch vor allen Dingen in der Arbeit mit dem inneren Kind und in der Auseinandersetzung mit dem inneren Kind eklatant wichtig, dass wir hier hinschauen, was hat uns verletzt? Was haben wir im Jetzt immer noch? Was tragen wir immer noch in uns? Und was triggert uns in unseren Beziehungen, dass wir so ein Verhalten an den Tag legen, dass unsere Beziehungen immer wieder scheitern? Und dass der andere auch immer wieder sagt, ich kann so mit dir nicht zusammen sein, weil du siehst mich nicht. Du siehst nicht meine Gefühle, die ich für dich habe. Du siehst nicht meine Bedürfnisse, die ich auch habe. Im Umkehrschluss zu deinen, die du selber an mich heranträgst. Und das ist so immanent wichtig, dass wir Kontakt zu uns finden und dass wir dadurch spüren, was hat mich denn überhaupt verletzt und was triggert mich am anderen immer noch, dass mich das so verletzen kann und was macht das mit mir? Und das ist so wichtig, dass wir da uns auf den Weg machen, da auf jeden Fall hinzugucken, gerade auch im Hinblick auf, auf die Rücksichtnahme auf den anderen, den wir kennenlernen. Weil er kann nichts dafür, was wir erlebt haben. Er kann nichts dafür, was wir an Schmerz und Verletzung mit uns rumtragen. Und er ist nur Projektionsfläche unseres Schmerzes. Und das wollen wir eigentlich nicht, dass wir andere Menschen tief in unsere Verletzungen mit hineinziehen und dass wir sie auch dann dadurch verletzen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit und bis bald im nächsten Podcast. Ciao. Hallo, recht herzlich willkommen zur neuen Folge der 25. Ich wollte mich vorweg erstmal bedanken für die vielen E-Mails, die ich aufgrund der letzten Sendung bzw. Folge bekommen habe. Sehr interessante Fragen dabei gewesen und heute geht es um das Thema Perfektionismus. Und ein echter Perfektionist, der will vor allem eins, nämlich Fehler und Kritik vermeiden. Und wenn wir erstmal in uns gehen und überlegen, warum sind wir denn, wenn wir betroffen sind vom Perfektionismus, warum tun wir das überhaupt? Es ist wirklich im Grunde genommen das unterschwellige Grundgefühl, wirklich als Person nicht so wirklich liebenswert zu sein. Dass wir uns vorstellen, wir sind nicht liebenswert, wir sind nicht wertvoll, wir sind nicht ausreichend für andere Menschen. Und wirklich tief in unserem Inneren wirklich den Zweifel zu spüren, dass wir alles daran setzen, eben Kritik oder jegliche Art von Kritik überhaupt erst gar nicht aufkommen zu lassen, weil wir uns diesem Gefühl, dieser Situation wirklich nicht aussetzen wollen. Und die Frage ist für mich auch, was tun wir überhaupt, wenn wir akribisch auf jedes Detail achten, alle Aspekte wirklich zur Lösung eines Problems heranbringen und versuchen, das herauszufinden, wie wir diese Aufgabe, die wir uns immer selber auch stellen, wie wir diese Bearbeitung am besten perfektionistisch verfeinern können und dass wir wirklich alles dafür tun, eben zu verhindern, dass andere sagen, du bist nicht perfekt oder du bist eben nicht ausreichend. Wir tun eigentlich wirklich, konstruieren wirklich alles dafür, uns diesen Bewertungen und Wertungen nicht auszusetzen. Und es ist so, dass wir oft ja denken, nicht perfekt zu sein, dass wir unseren Körper kritisieren oder dass wir versuchen, alles im Job möglich zu machen, dass wir perfekt unsere Aufgaben erledigen und eventuell sogar versuchen, eine perfekte Beziehung zu führen, was ja ohnehin insgesamt ja nicht klappt, weil auch der Gegenpart und der andere Anteil unserer Beziehungen natürlich auch eine eigenständige Person ist und ganz übergeordnet eben auch es wirklich ein Drahtseilakt ist, diese verschiedenen Rollen eben auch auszufüllen. Gerade wenn wir oder sie oder ihr eine Mutter seid oder Tochter seid und eine leidenschaftliche Partnerin auch sein wollt zur Mutter und in der Mutterrolle ihr zwar aufgeht und die auch perfekt auszufüllen versucht, aber auch eben auch eine leidenschaftliche Partnerin sein wollt. Und das eben perfekt insgesamt hinzubekommen, ist wirklich sehr, sehr schwierig und man versucht immer wieder eine Schippe draufzulegen, um das eben zu erreichen. Und du dir selbst wirklich auch die Frage stellen kannst, wenn du dich selber eben auch stark für deine gemachten Fehler verurteilst oder du wirklich ärgerlich bist auf das, dass du eben nicht entsprechend deiner Vorstellungen Dinge erfüllen kannst und erledigen kannst oder aber auch kleine Missgeschicke, die dich wahnsinnig ärgern und du wirklich noch tagelang damit beschäftigt bist oder eben auch oft das Gefühl hast, versagt zu haben und deine Leistung für dich nur durchschnittlich war, obwohl sie in deinem Ermessen wirklich herausragend sein sollte. Oder du eben von Menschen enttäuscht bist, die nicht in deinem Sinne handeln und eben ihr Bestes geben. Oder du bewertest, dass sie das nicht tun. Da kannst du dir wirklich mehr oder weniger auch einen Reim drauf machen, dass du auch perfektionistische Anteile in dir trägst.
Und gefährlich ist es einfach hinsichtlich der Kombination mit Stress und Perfektionismus, denn es kann einen wirklich krank machen, dass wenn man sich andauernd zu fehlerfreien Höchstleistungen hochpushen will und stetig in so einem Level ist, dass man es auch wirklich schaffen will und mit allen Möglichkeiten und sogar über seine Grenzen hinweggeht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man oft über seine Grenzen hinweggeht. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass wir unseren Perfektionismus ein Stück weit auch hinter uns lassen wollen. Und unbewusst wir auch der Idee nachrennen und sie verfolgen, ich weiß nicht, ob ihr mich zu schätzen, ob ihr mich schätzen könnt, weil ich ja tief in meiner Seele unsicher bin in dem, wie ich Anerkennung und Wertschätzung erlangen kann. Also dummerweise versuchen wir ja alles dafür zu tun, um Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. Und die wünscht man sich ja auch tief in seinem Inneren. Und es ist wirklich so, dass man sich akribisch darauf vorbereitet, auch eben diese Wertschätzung zu erhalten. Und wenn man eben selber so hört, ja, jetzt lass doch mal alle fünfe gerade sein oder sei nicht so pingelig und so weiter, dann versucht man gerade noch kleinlicher auf die Fehler zu schauen, auf die Fehler zu schauen. Weil es ist wirklich blöderweise wirklich eine falsche Überzeugung, innere Überzeugung auch. Du müsstest es wirklich besser machen als andere, um eben akzeptiert zu werden, um wertgeschätzt zu werden, um geliebt zu werden. Und wenn man dann dementsprechend keine erwartete Reaktion vom anderen erhält, dass man wirklich dann denkt, siehst du, das habe ich ja gewusst, es war immer so, ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht gewertschätzt. Und es ist natürlich auch so, dass wir einerseits eine tiefe Abhängigkeit im Perfektionismus haben, denn wie kann man sich dessen befreien? Wie kann man eine Vorstellung davon bekommen, nicht für seine Werte und seine Stärken geliebt zu werden? Denn es ist ja so, dass wir eigentlich uns auf den Weg machen sollten, wegen unser Selbst, wegen unseren Stärken, wegen unseren Ressourcen, die wir in uns tragen, geliebt zu werden und anerkannt zu werden und nicht über diese hinaus. Und es ist eigentlich so, dass wir uns aus den inneren Abhängigkeiten eher befreien sollten, denn wir stehen uns selbst im Weg in der Lebensfreude, Leichtigkeit zu erfahren, denn alles, was so Perfektionisten tun, ist früh erlernt. Es kommt nämlich meistens aus den Erfahrungen, die wir aus dem Kindsein haben, denn wir haben vielleicht oft Eltern gehabt, die uns, egal was wir getan haben, uns vermittelt haben, dass das, was wir tun, nicht ausreichend ist, dass das, was wir tun, nicht genügt. Und du viele, viele Fehler gemacht hast und dadurch vielleicht sogar oder durch Misserfolge sanktioniert wurdest. Und du hast einfach gelernt, dass Kritik dich als Menschen wirklich vernichten und dass die Kritik und diese Herabsetzung eben dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwert und die Selbstliebe natürlich eklatant negativ beeinflussen. Das ist natürlich ganz anders gelagert bei Eltern, die dich unterstützt haben, die durch deine Fehler, die du gemacht hast, dich trotzdem anerkannt haben, die dich gewertschätzt haben, die dir sogar Mut zugesprochen haben, indem sie gesagt haben, mach weiter so, es ist nicht schlimm, dass du Fehler gemacht hast, es ist nicht schlimm, dass du Misserfolge hattest, sondern dich immer weiter unterstützt haben. Und das ist ganz wichtig, dass wenn du diesen Zuspruch nicht hattest, wirklich dich zur Wahl stellst und es zur Wahl stellst, dass du deine inneren Abhängigkeiten, dass nicht dein Leben wirklich bestimmen soll und dass du nicht fremdbestimmt bist. Und darum ist es wichtig, dass man den Perfektionismus nicht unbedingt als negativen Anteil in sich trägt und sich dafür verdammt, dass man ihn hat. Nämlich es ist vielmehr so, dass wir uns, dass wir danach schauen sollten, wie wir aus der inneren Abhängigkeit herauskommen Freiheiten zu gewinnen. Das ist für mich vollkommen okay, dass du bewusst entscheidest, dass eine bestimmte Aufgabe auch wert ist, viel zu investieren. Darum geht es gar nicht. Es ist eine super Entscheidung zu sagen, hey, ich tue alles dafür, um dieses und jenes Ziel zu erreichen. Sondern es ist eher die bewusste Entscheidung dafür, nicht als Marionette im Leben umherzuschweifen, dass man nicht fremdbestimmt ist, dass man Dinge aus tiefster Überzeugung tun kann, aber nicht, weil andere es von mir verlangen, weil andere mich bewerten und bewerten wollen. Und das ist die grundlegende Entscheidung, dass die Glaubenssätze so klingen, dass man sagt, okay, ich liebe mich selbst dafür. Ich bin zwar hochambitioniert, ich will mir Zielsetzungen stellen und setzen, aber ich mache davon nicht meinen Selbstwert, meine Selbstliebe, meinen inneren Wert davon abhängig, ob ich nun scheitere oder nicht. Sondern ich habe dafür alles getan, wenn ich scheitern sollte, dass ich mein Ziel erreichen kann. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Fragestellung sich stellt und diesen Ansatz wählt, eben aus dieser Perfektionismusfalle, da seht ihr, dass ich nicht perfekt bin, Gott sei Dank, herauszukommen, schrittweise herauszukommen. Und wenn wir bedenken, dass wir 50.000 Wörter am Tag benutzen oder Gedanken benutzen im negativen Kontext, das kommt noch aus der Steinzeit, dass Menschen eben sehr negativ Glaubenssätze hatten, nämlich immer wieder die Angst hatten, nicht zu essen zu haben, alles dafür zu tun zu müssen, eben zu überleben, sind wir jetzt in der Lage, das sehr wohl zu können. Wir können unsere Glaubenssätze umreframen, das heißt umbestimmen, umstrukturieren. Und ich sage immer, dass man mit 1.000 Wörtern im Alltag jeden Tag und Gedanken anfangen kann, dass man 1.000 Wörter dagegen setzt, dass man 1.000 Wörter und Gedanken sich in die Positivität verwandeln, dass man wirklich überlegt, was kann ich dagegen setzen gegen meine Negativität, was kann ich gegen meinen Perfektionismus dagegen setzen, kann ich sogar verrückt, spontan crazy sein, tue ich Dinge und Situationen, konstruiere ich auch Dinge, wo ich verrückt sein kann, wo ich fantasievoll meine Kreativität ausleben kann und nicht immer nur perfektionistisch hinter meinem Glaubensbild hinterher renne. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier es zur freien Wahl stellt und dass man bewusst sich dafür entscheidet, dass man Kreativität ist, Kreativität ausleben kann, kreativ ist und eigentlich dem Perfektionismus konstruktiv begegnet, dass man sagt, okay, und da kann ich mal ein Beispiel für nennen, also die generelle Vorstellung, die wir haben, Anerkennung oder Wertschätzung verdient, immer wieder perfekt zu sein und alles im Werte des anderen zu erledigen. Wir machen ja ganz viel im Sinne des anderen, weil wir glauben, dadurch Wertschöpfung und Wertschätzung zu erhalten. Es ist eher so, dass ein passendes Mantra ist, dass da heißt, ich darf auch Fehler machen und daraus lernen. Also ich bin nicht weniger wertvoll und weniger liebenswert, nur weil ich jetzt Fehler begehe. Dass ich mich dafür gerade deshalb vielleicht auch schätze und schätzen lerne, dass ich mich bemühe, das Beste zu geben, ja, aber ich nicht Resultat meiner mangelnden Wertschätzung bin, wenn mal was schief geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns überlegen, dass es genau darin auch die Chance ist, dass man wirklich mit dem dummen Spruch eben aus Fehlern lernt man, ja, es ist richtig, denn wir uns dafür entscheiden, Fehler zu machen, uns nicht weniger zu lieben, wenn wir Fehler machen und diese vielleicht auch in die Hose gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt dafür, dass wir lernen, einen anderen Glaubenssatz zu entwickeln, dass wir bewusst balancieren mit der Anerkennung unserer Fehler und der Umsetzung unserer Zielsetzung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man wirklich einen Challenge-Strauß macht, 20 Minuten dahingehend zu investieren, okay, ich lasse meinen Tag jetzt Revue passieren und was ist schiefgelaufen, was ist weniger gut gelaufen, was ist super gelaufen und was kann ich mehr davon machen, dass es eben weiter super läuft. Und gerade in der Interaktion mit anderen Menschen erleben ja Menschen, die mit uns interagieren, in Beziehung stehen, eben auch oft den Perfektionismus als sehr unangenehm. Und viele haben vielleicht auch die Situation, dass sie dass sie denken, ich kann dem gar nicht genügen als Partner, weil der so perfektionistisch veranlagt ist. Ich kann gar nicht ausreichend dafür tun, dass er zufrieden ist. Und das kann für andere auch eine starke Belastung sein. Und deshalb, im Sinne dessen, sollten wir uns bewusst machen, dass wir auch mit anderen, mit denen wir in Interaktion stehen, darüber reden. Wie kann ich denn mir bewusst machen, in welchen Bereichen verlange ich denn wirklich, das perfekt zu sein? Vielleicht verlange ich das auch von anderen Menschen, perfekt zu sein, in Interaktion mit mir selbst. Und vielleicht haben sie das auch als Punkt, worüber sie gern reden würden, was sie aber glauben, dass sie das bei dir selbst nicht abstellen können, dass sie bei dir selbst nicht dabei landen können, dir das bewusst zu machen, woran es liegt. Und dass es wirklich ein Problem ist für den anderen. Und darauf würde ich nochmal konkreten Wert drauf legen, mit anderen zu kommunizieren darüber, wie sehen sie dich denn? Und ist es für sie eine Belastung, dass du vielleicht selber dieses Muster der Perfektion in dir trägst? Und das hat natürlich auch sehr viel, wie gesagt, mit deiner Kindheit zu tun und mit den Dingen, die du erlebt hast im Kontext deiner Eltern. Und da macht es wirklich nochmal auch Sinn, wirklich hinzufühlen und hinzuspüren, inwieweit dein inneres Kind da auch noch eine Rolle spielt und inwieweit dieses innere Kind und dieser Zwang und diese Muster dein reales Jetzt noch bewusst und unbewusst wirklich beeinflussen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.